Gnade sei mit euch und Friede von Gott, unserem Vater und dem Herrn Jesus Christus. Amen. Ich lese uns Gottes Wort für den heutigen Sonntag aus Römer 12, die Verse 1 bis 8, heute ausnahmsweise nach der Übersetzung der Neuen Genfer Bibel. Paulus schreibt: Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat und ob es vollkommen ist. Ich rufe daher aufgrund der Vollmacht, die Gott mir in seiner Gnade gegeben hat, jeden einzelnen von euch zu nüchterner Selbsteinschätzung auf. Keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Es ist wie bei unserem Körper. Er besteht aus vielen Körperteilen, die einen einzigen Leib bilden und von denen doch jeder seine besondere Aufgabe hat. Genauso sind wir alle, wie viele und wie unterschiedlich wir auch sein mögen, durch unsere Verbindung mit Christus ein Leib. Und wie die Glieder unseres Körpers sind wir einer auf den anderen angewiesen. Denn die Gaben, die Gott uns in seiner Gnade geschenkt hat, sind verschieden. Wenn jemand die Gabe des prophetischen Redens hat, ist es seine Aufgabe, sie in Übereinstimmung mit dem Glauben zu gebrauchen. Wenn jemand die Gabe hat, einen praktischen Dienst auszuüben, soll er diese Gabe einsetzen. Wenn jemand die Gabe des Lehrens hat, ist es seine Aufgabe zu lehren. Wenn jemand die Gabe der Seelsorge hat, soll er anderen seelsorgerlich helfen. Wer andere materiell unterstützt, soll es uneigennützig tun. Wer für andere Verantwortung trägt, soll es nicht an der nötigen Hingabe fehlen lassen. Wer sich um die kümmert, die in Not sind, soll es mit fröhlichem Herzen tun. Jesus Christus, das ist dein Wort jetzt für uns an diesem Morgen. Herr, mach uns jetzt bitte still und gib uns ein offenes Herz für das, was du uns sagen willst. Amen. Vor einigen Tagen, da haben Sie, liebe Schwestern, auf dem Büchelberg Schlagzeilen gemacht. Der altmühlische Bote berichtete, Sie wurden als Erste hier bei uns im Landkreis geimpft. Nach monatelangem Warten ist der Impfstoff endlich auf dem Markt und jetzt ist die Impfkampagne angelaufen. Die Bundesregierung hat so etwas wie einen Impffahrplan entwickelt. Es holpert zwar noch an der einen oder anderen Stelle mit der Bereitstellung des Impfstoffs, aber es gibt eine klare Reihenfolge, wie wir geimpft werden. Einer nach dem anderen, besser gesagt eine Gruppe nach der anderen, Risikopatienten und ältere Leute zuerst. Aber das mit der Impfung, das haben Sie sicher mitbekommen, ist so eine Sache. Die läuft nicht von selbst, diese Impfkampagne. Und so rufen Politiker immer wieder dazu auf, sich impfen zu lassen. Gehen selber als mehr oder weniger gutes Beispiel voran, indem sie sich in aller Öffentlichkeit impfen lassen. Um zu zeigen, es besteht kein Risiko. Die Impfkampagne ist angelaufen. Wir sind aufgerufen und jetzt sind wir gefragt, die Antwort zu geben. Die Antwort ist von uns gefragt, aber wie geben wir diese Antwort? Manche geben sie, indem sie laut äußern, was sie davon halten, von dem ganzen Impfen. Andere geben die Antwort still und leise mit ihrem Verhalten, entweder, dass sie zu den Impfzentren gehen oder sich impfen lassen, und andere, indem sie einfach die Impfung verweigern. Wenn wir gefragt werden, nicht nur unsere Impfung gefragt ist, dann können wir auf ganz unterschiedliche Weise eine Antwort geben. Wir können mit Worten antworten. Wir können mit einer Gestik antworten. Wir antworten mit unserem Verhalten, mit einer Handlung. In unserem Predigtext heute Morgen, da geht es auch um eine Antwort. Die Antwort, die wir Gott geben. Ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. 11 Kapitel lang zeigt der Apostel Paulus in seinem Brief, in seinem Römerbrief der Gemeinde Gottes Barmherzigkeit auf. Legt den Christen in Rom das Evangelium aus. Seite um Seite zeigt er seinen Lesern Gottes große Liebe zu uns Menschen, wie Gott in Jesus Christus für uns gehandelt hat, dass Jesus Christus uns am Kreuz auf Golgatha erlöst und gerettet hat, dass Gott uns völlig unverdient und aus reiner Gnade rettet. Und wenn Paulus von Gnade spricht, dann bedeutet das ja, dass Gott dafür nichts fordert oder verlangt. Dass ich etwas überspitzt zugesagt, dass ich bis zum jüngsten Gericht faul herumlungern kann, wenn ich will. Ich stehe nicht unter dem Zwang, etwas vorzuweisen. Ich muss nichts beweisen, nichts rechtfertigen, nichts tun. Ich bin bedingungslos in Ewigkeit angenommen. Und es gibt nichts, was diese ewige Gemeinschaft mit Gott in Frage stellen kann. Das ist Gnade. Bei Gnade, da gibt es kein Ja-Aber. Ich darf 100.000 Fehler machen und 200.000 Mal versagen. Ich kann im Namen Jesu Christi bis an das Ende meines Lebens keinen Finger rühren und dahin siechen. Kein Ja-Aber. Das einzige Ja-Aber ist, dass ein Mensch, der von Gott allein getragen wird, nicht faul herumlungern will. Denn Gnade, die setzt die besten Kräfte und Energien frei. So las ich es in einer Predigt, die ich vor kurzem las, oder in diesem Ausschnitt. Um diese Gnade Teil 2, die besten Kräfte und Energien in Jesusbekennern freisetzt, um diese Gnade geht es Paulus jetzt im zweiten Teil seines Römerbriefs, ab Kapitel 12. Die Antwort, die wir Gott auf seine Gnade und Barmherzigkeit geben, das ist unser Glaube. Aus Glauben, allein aus Glauben werden wir gerettet. Doch dieser Glaube, der umfasst mein ganzes Leben, ergreift unser ganzes Leben. Was das konkret für uns bedeutet, das zu entfalten, beginnt Paulus in unserem Predigttext. 3 Aspekte greife ich auf. Der erste, mein Leben, ein Opfer für Gott. Zu Zeiten des Paulus, da wusste man sofort, was ein Opfer meint. Denn damals wurde überall geopfert. Es gab Opferstellen und Opferzeiten. Es gab Opfertiere und Opferspeisen. Und all die Opfer dienten dazu, die jeweilige Gottheit zu verehren, ihr zu danken oder sie dazu motivieren, Bitten und Wünsche zu erfüllen. So war es zum Beispiel klar, wie viel Vergebung man für ein kleines Tier bekommt und was man für ein größeres Vergehen an Opfer zahlen musste. Mit einer Taube als Opfergabe konnte man eine kleine Lüge beseitigen. Paulus grenzt sich jetzt von dieser Verehrungskultur ab. Er weist darauf hin, euer ganzes Leben sei ein Opfer. Das einzige Opfer, das Jesusgläubige Gott bringen, sind sie selbst. Christen geben Gott nicht dies oder das, nicht viel oder wenig, und dann ist Gott zufrieden. Sie geben sich selbst, und zwar ganz. Dieses Opfer bringen wir jetzt aber nicht darum, Gott irgendwie zu beeindrucken oder bei ihm etwas zu erreichen. Wir müssen ihn nicht gnädig oder lieb stimmen. Nein, unser Lebensopfer, Das ist unsere Antwort auf Gottes Barmherzigkeit, die er uns in Jesus Christus erwiesen hat. Unsere Reaktion auf die erfahrene Liebe, Folge der geschehenen Rettung, Konsequenz des Friedens, den wir mit unserem Schöpfer und Vater, um Jesu Christi willen, haben. Lobpreis. Mein Leben, ein Opfer für Gott. Aber klingt das nicht trotzdem nach Aufopferung und Verzicht, nach Anstrengung, vielleicht auch nach Stress? Als Gemeindepfarrer kam ich zu vielen Familien in ihre Häuser, oft aus Anlass eines Trauerfalls. Und dann erzählten die Angehörigen aus dem Leben des Verstorbenen. Und immer wieder, da berichteten sie, der oder die Verstorbene hat sich aufgeopfert. Ihr Leben war die Arbeit. Ihr Leben war die Familie oder der Garten. Sie lebte für die Kinder oder Enkel, für die Hobbys. Sie lebte für ... Wofür leben wir? Wofür leben Sie? Paulus sagt, lebt für Christus. Stellt euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung und bringt euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer dar, an dem er Freude hat. Lebt für den, der sein ganzes Leben für euch gegeben hat. Und das nicht, weil ihr ihn dadurch durch euer Lebensopfer irgendwie beeindrucken müsstet, sondern weil er der Sinn und das Ziel eures Lebens ist. Weil allein das, was er mit euch und durch euch bewirkt, bleibenden Wert hat. Es gibt nichts Besseres, als das eigene Leben und die selbstgesteckten Ziele loszulassen und unter Jesu heilsame Herrschaft zu treten und für ihn zu leben. Für uns Christen kann es nicht darum gehen, eigenen Plänen hinterher zu jagen oder auch möglichst bequem durchs Leben zu kommen. Christen leben für Christus. Paulus weitet hier unser Verständnis von Gottesdienst. Gottesdienst umfasst beides. Den Gottesdienst am Sonntag, in dem Gott uns dient, in dem Gott uns durch sein Wort und durch die Feier des Abendmahls begegnet und wir ihm antworten, wir ihn loben mit unseren Liedern und Gebeten. Daneben tritt der andere Gottesdienst, der nicht gegen den ersten ausgespielt werden kann. Unser Leben, Christsein, gibt es nur ganz oder gar nicht. Alles, was wir Gott entziehen, an Zeit und Geld oder an Möglichkeiten oder ... das fällt unter die Kategorie Sünde. Unser Leben, ein Opfer für Gott. Das ist das Erste, an das uns unser Predigttext heute Morgen erinnert. Und das Zweite, mein Leben, ein Schwimmen gegen den Strom. Mein Leben, ein Schwimmen gegen den Strom. Jede Zeit bringt ihre Schlagworte hervor. Die Wörter des Jahres. Wer von uns hätte vor einem Jahr gewusst, was ein Lockdown ist oder Quarantäne, was eine Triage meint oder was hinter QAnon steckt. Ein anderes Schlagwort, Querdenker. Kaum ein Tag, an dem in den Medien nicht von Querdenkern ist, die die Corona-Pandemie für eine große Verschwörungssache halten und darum lautstark auf die Straße gehen. Dabei spricht schon der Apostel Paulus von uns Christen als Querdenkern, jetzt nicht im politischen Sinne, wie dieser Begriff heutzutage verwendet wird, also mit dem Unterton des Aufrufs zu Demonstrationen und zivilem Ungehorsam. Paulus geht es darum, dass wir Christen dort, wo es nötig ist, gegen den Zeitgeist querdenken. Der Zeitgeist ist ja nicht nur etwas, was die anderen betrifft. Auch Christen sind Kinder ihrer Zeit. Wir leben ja nicht im luftleeren Raum und wachsen fernab des gesellschaftlichen Trends auf. Nein, wir existieren mittendrin und haben viele Gewohnheiten und Prägungen von klein auf wie mit der Muttermilch aufgesogen. Durch Medien und Werbung, die Schule, die Arbeitsstelle oder die Nachbarschaft. Durch die staatliche Gesetzgebung oder gesellschaftliche Vorstellungen. All das prägt uns. Das merken wir an den zahlreichen ethischen Debatten, die mit der Zeit, mit einer gewissen Verzögerung, dann auch in den christlichen Gemeinden ankommen. Kulturelle Prägungen, sie machen vor unseren Häusern und Gemeinden nicht Halt. Individualismus, Wahrheitspluralismus, sexuelle Freizügigkeit, Spaßkultur, Wutbürgertum oder wie die aktuellen Trends und Entwicklungen auch heißen mögen. Sie beeinflussen auch unser Denken, unser Handeln und Tun, bewusst oder auch unbewusst. Das ist heute nicht neu und das war auch schon zu Zeiten des Paulus so und das wird immer so sein. So ruft uns Paulus zum geistigen und geistlichen Querdenken auf. Richtet euch nicht länger nach den Maßstäben dieser Welt, sondern lernt in einer neuen Weise zu denken, damit ihr verändert werdet und beurteilen könnt, ob etwas Gottes Wille ist, ob es gut ist, ob Gott Freude daran hat, es vollkommen ist. Viele von Ihnen werden noch das alte Kinderlied kennen, sei ein lebendiger Fisch. Nur die toten Fische schwimmen immer mit dem Strom, lassen sich von allen anderen treiben, haben weder Kraft noch Mut, was anderes zu tun, wollen in der großen Masse bleiben. Gegen den Strom schwimmen, quer zu denken, das ist die bleibende Herausforderung für Christen. Es geht Paulus dabei nicht um Weltveränderung, sondern um Christenveränderung. Dass Christen selbst, wir persönlich verändert werden, nicht weltförmig oder gesellschaftskonform sollen wir sein, auch nicht der Welt entfliehen, sondern mitten in unserer Welt und ihren Trends und Meinungen in einer neuen Weise denken, eben Christusgemäß denken. Unsere gesellschaftlichen Prägungen und Entwicklungen nüchtern wahrnehmen, sie erkennen, beurteilen und dann überlegen, was hätte jetzt Jesus gedacht? Wie hätte sich Jesus verhalten? Wie werden wir zu solchen gegen den Strom schwimmern? Wörtlich übersetzt schreibt Paulus, seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern lasst euch verwandeln durch Erneuerung eures Sinnes. Sich verwandeln lassen, verwandelt werden, das muss an mir geschehen. Wie das geschieht, darauf ist Paulus wenige Abschnitte vor unserem Predigtext in Kapitel 8 des Römerbriefes zu sprechen gekommen im Zusammenhang des Heiligen Geistes. Gott selber nimmt sich der Sache an. Er formt uns durch seinen Heiligen Geist nach dem Bild Jesu. Er erneuert und verwandelt. Er erneuert mein Denken, mein Handeln. Dazu hat er uns eine Art von geistlichen Schwimmübungen gegeben, durch die der Heilige Geist an uns wirkt, durch die er uns erneuert, uns die Kraft gibt. Gottes Wort gehört dazu. Durch das Wort der Bibel legt Gott uns seine Gedanken aufs Herz, seine Wertmaßstäbe, seine Ziele, die er für uns im Sinn hat, die er mit uns verfolgt. Lesen oder meditieren wir diese Texte, gerade auch mit anderen zusammen und im Hören auf andere, dann lernen wir zu entscheiden, wo gesellschaftliche Entwicklungen konform mit Gottes Wort gehen, mit seinem Willen gehen, oder wo wir gegen den Strom schwimmen sollten. eine andere geistliche Übung, die Teilnahme am Abendmahl. Schon die ersten Christen erkannten, dass das Abendmahl, dass die Abendmahlsgaben Brot und Wein eine Art geistliche Arznei sind, geistliche Wachmacher. Darum leiden wir ja in diesen Corona-Tagen, dass wir das Abendmahl nicht miteinander feiern konnten. Eine weitere wichtige Übung für das gegen den Strom schwimmen ist die Umkehr. Ich bringe Gott mein Scheitern. Es ist ja nicht so, dass wir Profis wären, gegen den Strom zu schwimmen. Das ist unser täglicher Kampf, die bleibende Herausforderung. Und dabei geraten wir immer wieder in den Strudel unserer Zeit, in den Sog unseres Umfeldes. Wir werden im Strom der Masse mitgerissen. Statt gegen den Strom schwimmen wir mit dem Strom. Darum bringen wir Jesus solche Momente und stellen uns unserer Wirklichkeit. Wir bitten ihn um Vergebung, aber auch um die Kraft, nach seinem Willen zu leben. Zum geistlichen Schwimmtraining gehört darum das Gebet. Vielleicht ist es so etwas wie das Atemtraining. Wir lassen los, was uns belastet und beschwert, und atmen Gottes Liebe und Kraft ein. Atmen neu auf. Bitten darum, unabhängig von den Maßstäben dieser Welt leben zu können. Vielleicht haben Sie noch die letzte Strophe des Kinderliedes, sei ein lebendiger Fisch im Ohr. Doch aus eigener Kraft wirst du nie ein lebendiger Fisch. Bitte Gott um Kraft an jedem Tag. Glaub, dass Jesus auch in deinem Leben Sieger ist. Und du staunst, was er zu tun vermag. Unser Leben, mein Leben, ein Kampfschwimmen gegen den Strom des Zeitgeistes. Und ein drittes und letztes, das Paulus für uns, für unser Leben als Christen mitgibt. Mein Leben an dem Platz, an den Jesus mich stellt. Wir sind noch in der Weihnachtszeit. Und so steht auch bei uns zu Hause noch der Christbaum und die Krippe darunter. Das Jesuskind und Maria, der Hirte und seine Schafe, die drei Könige mit ihrem Kamel, der Ochs und der Esel. Und dann ist da noch eine weitere Figur. Haben Sie aufgepasst und mitbekommen, wer noch fehlt? Der Josef. Oder steht er bei Ihnen nicht zu Hause? Josef, der hat doch in der Weihnachtsgeschichte eine eigenartige Rolle. Er ist kein Statist, aber er spielt auch nicht die Hauptrolle. Im Filmbusiness würde man wohl sagen, Josef hat eine Nebenrolle. Für einen Mann der damaligen Zeit eine eigenartige Rolle. Ein Job, der eigentlich nicht geht. Doch Josef nimmt seinen Platz ein. Er steht dort seinen Mann, wo Gott ihn hinstellt. Er drängt sich nicht in den Vordergrund und übernimmt doch die Verantwortung, die Gott ihm übertrug. Josef ist für mich ein Beispiel. Gott hat jeden von uns an seinen Platz in seiner Gemeinde und seiner Geschichte mit dieser Welt gestellt. Er hat einen Platz für uns, an dem er uns haben will. Und diesen Platz sollen wir in nüchterner Selbsteinschätzung ausfüllen. Konkret macht Paulus das an den Gaben deutlich, die er aufführt. Jeder Christ hat von Gott her etwas, das er in die Gemeinde einbringen kann. Es sind unterschiedliche Gaben und Dienste. Sie mögen unterschiedlich angesehen sein, doch sie sind alle notwendig. Jeder wird gebraucht, damit wir als Gemeinde Gottes Mission in dieser Welt erfüllen können. Für Menschen ein Begegnungsort mit der Liebe und Barmherzigkeit Gottes zu sein. Doch bereits in der ersten Gemeinde gab es an dieser Stelle Unstimmigkeiten und Streit. Es ging um Ehrgeiz und Profilierungssucht, um Neid oder verletzte Eitelkeit. Darum warnt der Apostel Paulus, keiner soll mehr von sich halten, als angemessen ist. Maßstab für die richtige Selbsteinschätzung ist der Glaube, den Gott jedem in einem bestimmten Maß zugeteilt hat. Gott erweist uns in Jesus Christus seine Barmherzigkeit. Darauf antworten wir mit unserem Glauben und unserem Bekenntnis. Wir antworten aber auch mit unserem Leben. Paulus erinnert, ja, er ermahnt uns, unser Leben als ein Opfer für Gott zu sehen, unserem Herrn Jesus Christus zu leben. Dazu werden wir immer wieder gegen den Strom schwimmen müssen und anders denken, anders leben und anders handeln zu lernen, als es gerade in ist. Jesus hat einen Platz für uns vorgesehen, an dem wir unsere Gaben und Fähigkeiten einbringen sollen, an dem wir mit unseren Gaben und Fähigkeiten passen. Und dennoch zieht es uns immer wieder in andere Richtungen. Unser Ego macht sich breit. Da sind unsere eigenen Ziele, die geprägt sind von Vorstellungen, mit denen wir täglich konfrontiert sind. Und so macht uns Gottes Wort heute Morgen still, nachdenklich und ja, auch beschämt, aber zugleich von Herzen dankbar, weil uns jeder Tag die Chance gibt, durch die Barmherzigkeit Gottes mit dem Gottesdienst, von dem Paulus spricht, in unserem kleinen Alltag neu zu beginnen und Gott die Ehre zu geben. Amen. Ich möchte zum Abschluss mit Worten Gerhard Herstegens beten. Ich kann nicht selbst der Sünde steuern. Das musst du tun, du Quell des Lichts. Du musst von Grund auf mich erneuern, sonst hilft mein eigenes Trachten nichts. O Geist, sei meines Geistes Lebens. Ich kann mir selbst kein Gutes geben. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, er bewahre eure Herzen und Sinne in Christus Jesus, unserem Herrn. Amen.